SWR 2 Tandem.
Im Februar 1965 ist der Nebenkläger Henry Ormond empört. Das Gericht verurteilt den Stellvertreter von Adolf Eichmann und seinen Rechtsberater zu sehr milden Strafen. 5 Jahre Zuchthaus und Freispruch. Der Jurist Henry Ormond wird nicht aufgeben. 4 Jahre lang fahndet er nach neuen Beweisen und weiteren Zeugen. Und tatsächlich, das Verfahren wird neu aufgerollt. Nun kommt es zu Höchststrafen. Hans Rubinich erinnert in SWR 2 Tandem an Henry Ormond. Zu Wort kommen auch die Rechtsanwaltskollegen Christian Rabe und Gerhard Wiese, einst Staatsanwalt im Auschwitz-Prozess, und Henry Ormonds Sohn Thomas, der davon erzählt, wie er den Vater erlebte und welches Verhältnis sie hatten.
Ja, ich glaube, mein Vater hatte schon sehr fein entwickeltes Gefühl für Gerechtigkeit, nicht? Und er hat das nicht ertragen können, dass da so solche Leute, die wirklich Massenmorde begangen haben, an solchen schrecklichen Morden mitgewirkt haben, dass die straffrei ausgehen sollten oder dass die mit allen möglichen Entschuldigungen vor ihrer Strafe geschützt werden sollten. Und mein Vater hat die Opferperspektive natürlich gekannt. Er war selber auch Opfer der Verfolgung gewesen, obwohl er noch hat entwischen können, kurz vor Kriegsbeginn. Aber natürlich hat er daraus gut verstehen können, in welcher Situation die Menschen waren.
Thomas Ormond über seinen Vater Henry Ormond.
Erlauben Sie mir, dass ich aus dem ganz ausgezeichneten Buch von Reinhard Henkes über die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen Geschichte und Gericht zitiere. Dieses Buch ist mit Zustimmung des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland 1964 veröffentlicht worden. Henkes sagt, eine Ahndungspraxis, die zwar notgedrungen die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen verfolgt, sich aber, wenn irgend möglich, an die gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststrafen hält, kommt einer Verhöhnung der Opfer gleich. Dem wäre nichts hinzuzufügen. Höchstens noch die Frage, können verallgemeinernde Schlüsse aus diesem Urteil gezogen werden? Muss man an der deutschen Justiz verzweifeln, wenn es sich um Verfahren gegen Schreibtischmörder handelt?
Henry Ormond, Jurist in NS-Prozessen in der Fernsehsendung Panorama aus dem Jahre 1965 über das milde Urteil gegen den Stellvertreter von Adolf Eichmann.
Henry Ormond war ein sehr feiner, sehr, sehr vornehmer Mann, sehr großzügig. Und ich habe ihn ganz außerordentlich geschätzt und wir hatten dann sehr schnell ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut und wir waren ja später auch Partner und das war also eine sehr gute Zusammenarbeit.
Christian Rabe, Anwaltskollege von Henry Ormond.
Sein Anliegen war, die Stimme der Opfer zu Gehör zu bringen. Diese Formulierung gebraucht er in seinem Schlussvortrag, die Stimme der Opfer zu Gehör zu bringen. Und ihm ist es gelungen, durch seine gründliche Tätigkeit in diesen Verfahren eben diese Stimme vernehmbar zu machen.
Werner Renz, Archivleiter des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt zu Henry Ormond. Während sich die Deutschen in den 60er Jahren am Wirtschaftswunder berauschen, stehen in Frankfurt am Main die Massenmörder des Vernichtungslagers Auschwitz vor Gericht. Die Öffentlichkeit nimmt zunächst kaum Notiz davon. Den Deutschen steht nicht der Sinn danach, sich mit ihrer NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der Auschwitz-Prozess wird in dieser Hinsicht ein Meilenstein, denn hier kommen erstmals überlebende Opfer aus Auschwitz zu Wort und Täter vor Gericht, von denen die meisten Deutschen damals glaubten, das waren doch nur Befehlsempfänger, Männer also, die im Krieg ihre Pflicht taten. Ihre Schuld am tausendfachen Mord an Menschen jüdischen Glaubens versucht damals auch ein engagierter Rechtsanwalt nachzuweisen. Der Jurist Henry Ormond, der als Nebenklagevertreter beim Auschwitz-Prozess die Opfer und deren Angehörige vertritt. Dem Journalisten Axel Eckebrecht erklärt er in einem Interview, was ein Nebenklagevertreter ist und welche Rolle ihm in dem Prozess zufällt.
Tja, ein Nebenkläger, und er spielt in diesem Verfahren eine Rolle, wie Sie wissen, ist ein mit selbstständigen Rechten ausgestatteter Gehilfe der Staatsanwaltschaft. Er wird natürlich nicht von der Staatsanwaltschaft ernannt, sondern er wird in diesem Fall von den Angehörigen der Getöteten beauftragt und bestellt.
Und weil das nun meist juristisch völlig unerfahrene Menschen sind, haben Sie das Recht, sich durch einen Anwalt in dieser Ihrer Rolle als Nebenkläger vertreten zu lassen. Und ganz das ist das, richtig. Was Sie machen hier bei diesem Prozess.
Ganz richtig.
Sie vertreten ja eine ganze Reihe, ich glaube 15.
Ja, ich vertrete 15 in diesem Prozess aus 12 verschiedenen Ländern.
Doch dabei belässt es Ormond nicht. Er unterstützt Opfer bei NS-Prozessen auch finanziell, streckt ihnen die Reisekosten vor, ohne zu wissen, ob er sie jemals wieder ersetzt bekommt. Sein Sohn Thomas erinnert sich heute rückblickend, was sein Vater motiviert haben könnte, die Opfer so vehement zu unterstützen.
Also ich denke wirklich, dass es vor allem ein Gerechtigkeitsgefühl gewesen ist. Also das war bei meinem Vater wirklich hochentwickelt. Also er hat es nicht ertragen können, da Ungerechtigkeit einfach hinzunehmen, wie das viele Leute ja können. Also er musste etwas dagegen machen. Er hat da auch seine Verpflichtung gesehen.
Wer heute mit dem Sohn von Henri Ormond spricht, der könnte meinen, sein Vater sei vor kurzem gestorben. So gegenwärtig ist er ihm. Doch Henri Ormond starb vor 40 Jahren. Während andere Menschen in der Küche Rezepte an eine Pinnwand heften, hängen bei Thomas Ormond Bilder seines Vaters über dem Frühstückstisch. Wenn er sie beschreibt, ihre Geschichten erzählt, dann kommt es dem Zuhörer so vor, als wäre das alles erst gestern gewesen.
Da sieht man eben meinen Vater als Kind im Matrosenanzug, wilhelminische Zeit. Dazu muss ich vielleicht sagen, als ich dieses Foto zum ersten Mal gesehen habe, da war ich noch Kind und da habe ich spontan gefragt, was habe ich denn da Komisches an? Weil da schon eine Ähnlichkeit natürlich da ist, also zwischen meinem Vater und mir, also gerade als Kind.
Henri Ormond wird 1901 in Kassel geboren. Er kommt aus einer jüdischen Familie. In seinem Leben wird er einiges erleiden müssen. Doch er wird Mut schöpfen, um weiterzumachen und nicht zu verzweifeln. Dabei wird er immer wieder Menschen finden, die ihn stützen, ermutigen und helfen. Henri Ormond ist noch ein kleines Kind, als sein Vater stirbt. Mit 7 Jahren ist er schon vollweise. Da hätte er in ein Heim kommen können, doch glücklicherweise nimmt ihn seine Tante auf. Sie sitzt im Rollstuhl, doch er wird sie, so gut es geht, unterstützen. Beruflich sieht es zunächst auch gut aus. Schon bald nach seinem Jurastudium wird Henri Ormond Staatsanwalt und Richter in Mannheim. Doch nur einige Jahre später, 1933, wird er als jüdischer Beamter von den Nazis entlassen. Henri Ormond kommt dann bei einem Kohlehändler unter als Justiziar. Doch auch das geht nicht lange gut. 1938 verhaften ihn die Nazis. Er kommt in das Vernichtungslager Dachau. Im Frühjahr 1939 wird er entlassen. In Dachau wäre sein Leben fast zu Ende gewesen, wie sein Sohn Thomas zu berichten weiß. Sein Vater kam damals nach Hause mit erfrorenen Händen.
Das ist passiert insbesondere in dieser einen oder in diesen zwei Nächten in Dachau, wo sie im Januar 36 Stunden Appell stehen mussten, nicht in ihren dünnen Drillig-Anzügen. Mir ist auch erzählt worden, dass ihm das Leben gerettet wurde von einem Lagerkameraden, einem jüdischen Viehhändler vom Niederrhein, der ihn gestützt hat, sodass er nicht hingefallen ist. Wenn er gefallen wäre, dann wäre er erfroren. Nicht wie viele andere da in dieser Zeit.
Mitte 1939 emigriert Ormond nach England. 2 Jahre später wird er in die britische Armee aufgenommen und kehrt bei Kriegsende zurück nach Deutschland. Die britische Militärverwaltung beauftragt ihn, die Presse in Deutschland neu mitzugestalten. Ormond vergibt Lizenzen an Zeitungen. Eine davon ist das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ein Angebot der baden-württembergischen Justiz, wieder als Richter zu arbeiten, lehnt er ab. Er will nicht mit ehemaligen NS-Richtern zusammenarbeiten, die in Deutschland nun wieder in Amt und Würden sind. Im April 1950 eröffnet Ormond eine eigene Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main. Schon bald engagiert er sich in Wiedergutmachungsprozessen und dann in den NS-Strafverfahren. Beim Auschwitz-Prozess nimmt er als Nebenanklagevertreter eine tragende Rolle ein, also als Vertreter der Opfer und deren Angehörige. Darum hatte er sich schon recht früh bemüht. Der Rundfunk berichtet ausführlich über den Prozess, so auch am Eröffnungstag. Es ist der 20. Dezember 1963.
Noch ist das Stimmengewirr hier zu vernehmen in diesem Saal. Die Angeklagten haben zum allergrößten Teil schon Platz genommen. Es ist wahrlich ein Monsterprozess. Die Spannung, man merkt sie förmlich mit hier als neutraler Beobachter. Die Spannung steigt langsam immer mehr an. Die Verhandlung beginnt. Noch einmal flammen die Scheinwerfer auf. Das Gericht betritt den Saal. Alles erhebt sich.
Die Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet.
Am Ende werden 16 SS-Täter und ein Häftling verurteilt werden. Die Strafen reichen von lebenslangem Zuchthaus bis zu milden Strafen von 3,5 Jahren. 3 Angeklagte werden freigesprochen. Henri Aumont vertritt als Nebenankläger die Opfer und Angehörigen. Die Prozesstage werden für ihn und seinen Kollegen Christian Rabe nicht einfach. Vor allem, da die Anwälte der Angeklagten zu seinen größten Widersachern werden. Das zeigt etwa das Beispiel des SS-Zeugen Friedrich Ontel. Er soll über die Selektion in Auschwitz berichten. Wie all die anderen Angeklagten redet er sich raus. Verteidiger Hans Laternse wird die Aussagen des Zeugen aufgreifen. Ja, fast scheint es so, als würde er ihn unterstützen. Henri Aumont kommt kaum zu Wort.
Der Herr Vorsitzende hat Sie vorhin gefragt, ob Ihnen etwas von Richtlinien bekannt war, wie viel bei den ankommenden Transporten ausgewählt werden sollten oder vergast werden sollten.
Nein, ist mir nichts bekannt. Die Frage ist beantwortet. Ist mir nichts bekannt.
Wenn solche Richtlinien bestanden hätten, hätten Sie dann etwas davon wissen müssen?
Ich widerspreche dieser Frage. Das ist eine hypothetische Frage, die nicht zulässig ist. Die Frage ist erst, die erste Frage ist beantwortet. Auf die Frage des Herrn Vorsitzenden hat der Zeuge die Frage bereits beantwortet, die der Kollege Aumont eben gestellt hat. Und die jetzt gestellte Frage ist eine hypothetische Frage, die man einem Zeugen überhaupt nicht stellen kann. Hätten Sie Kenntnis nehmen müssen, wenn sowas
passiert? Dann lassen Sie die Frage mich einmal stellen. Hätten Sie etwas als Spieß davon wissen müssen, wenn solche Richtlinien existiert hätten? Das ist eine absolut zulässige Frage.
Das meinen Sie. Ich bin der anderer Meinung. Ich widerspreche dieser Frage.
Es ist kein Einzelfall, wie Verteidiger Laternse sich hier verhält, wie er Aumont daran hindert, den Angeklagten zu befragen. Dabei sei Aumont immer ruhig und sachlich geblieben, wie Gerhard Wiese zu berichten weiß. Er war Staatsanwalt im Auschwitz-Prozess.
Er saß links neben mir mit seinem Sozius Rabe, Christian Rabe, und er war in seinem ganzen Auftreten ein ganz seriöser Rechtsanwalt. Von seinem ganzen Gehabe her würde ich fast sagen, ein Grand Seigneur, der sich auch nicht mit Laternser oder so ähnlichen auf irgendwelche Verbalinjurien da hin und her in der Hauptverhandlung eingelassen hätte, das war nicht seine Art.
Für den NDR berichtet Axel Eggebrecht. Auch ihm entgeht nicht, wie die Anwälte teilweise mit Aumont umgehen. Er fragt ihn danach.
Wenn Sie nämlich, Herr Aumont, zu fragen beginnen, da erhebt sich Widerstand. Widerstand nicht einmal so sehr bei den Angeklagten selbst wie bei Ihren Verteidigern, die Ihnen dann raten, seien Sie still. Das ist doch so.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Denn die Nebenkläger sind in der Regel bei den Verteidigern unbeliebt, weil sie besonders unangenehme Fragen zu stellen pflegen. Und ich habe deshalb gerade bei manchen Verteidigern erlebt, dass sie ihre Angeklagten dahin instruieren, grundsätzlich Fragen der Nebenkläger nicht zu beantworten.
Doch nicht nur die Anwälte bereiten ihm Sorgen, auch Teile der deutschen Öffentlichkeit würden es lieber sehen, wenn endlich Schluss damit wäre, die Gräueltaten der Nazis vor Gericht ans Licht zu bringen. Die Familie Aumont bekommt davon einiges mit, wie später Thomas Aumont von seiner Mutter erfahren sollte.
Sie hatte ein bisschen Angst, das war wohl so, das hat sie mir aber erst später erzählt, zur Zeit des Auschwitz-Prozesses. Da kamen dann ja auch Morddrohungen, ne? Da kamen wirklich Drohungen gegen meinen Vater. Und da war dann wirklich wohl mal die Befürchtung da, dass ich entführt werden könnte als Kind. Da wurden dann gewisse Vorsichtsmaßregeln wohl ergriffen. Habe ich aber erst später erfahren.
Im Prozess lässt sich Aumont nichts anmerken. Er bleibt gelassen. Auch wenn die Anwälte den Opfern unterstellen, sie hätten sich in ihren Aussagen abgesprochen, um sich an ihren ehemaligen Peinigern zu rächen. Henri Aumont geht mit den Opfern respektvoll um. Er geht auf sie ein, unterstützt sie, wie Werner Renz vom Fritz-Bauer-Institut weiß.
Ihm ist es gelungen, durch seine Art der Befragung auch Überlebende zu öffnen, sie zu Aussagen nicht zu verleiten, sie zu Aussagen zu führen, die dann im Prozess wichtig waren. Diese Empathie, die er für die Opfer aufbrachte, ist etwas Hervorragendes, eine ganz wichtige Eigenschaft dieses Opferanwalts gewesen.
Das ist offenbar wichtig. Die Überlebenden von Auschwitz berichten von traumatischen Erlebnissen, wie das Beispiel des Arztes Mauritius Berner zeigt. Zunächst befragt ihn der Richter.
Ja, Sie sagten also, Sie sind angekommen, man hat an Ihre Waggontüren gepocht und hat geschrien, aussteigen.
Aussteigen.
Nun waren doch die Waggontüren verschlossen.
Die Waggontüren waren von außen verschlossen.
Ja.
Mauritius Berner, Arzt, kommt an Pfingsten 1944 mit seiner Frau und seinen drei Töchtern nach Auschwitz. Nun, 20 Jahre später, berichtet er beim Auschwitz-Prozess, wie er die Selektion an der Rampe erlebt hat.
Und der Strom der Menschen ging vorwärts. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und drei Kinder, drei Töchterchen, tut nichts, Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind. Und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte, Männer nach rechts, Frauen nach links, und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns.
Mauritius Berner wird seine Familie nicht wiedersehen. Völlig unvorbereitet ist er auch, als er sieht, wer die Menschen an der Rampe selektiert, wer Herr über Leben und Tod ist. Es ist SS-Obersturmbannführer Viktor Capesius. Zuvor Arzneimittelvertreter in Ungarn. Als Arzt kennt ihn Berner aus dieser Zeit. Er spricht Capesius an, will wissen, was mit seiner Familie passiert ist.
Ich begann zu schluchzen und er sagte mir auf Ungarisch, Neschirion, weinen Sie nicht. Die gehen nur baden, in einer Stunde werden Sie sich wiedersehen. Da schrie ich noch meiner Frau und meinen Kindern Ungarisch nach und bin wieder zu meiner Gruppe zurückgegangen. Nie habe ich sie mehr gesehen.
Herr, weißt du mal, Armand?
Herr Zeuge, haben Sie selbst den Dr. Capesius vorher als Arztbesucher in Ihrer Praxis erlebt?
Jawohl.
Hat er Sie wiederholt dort besucht?
Jawohl.
Herr Doktor, eine Frage noch.
Bitte.
Gibt es irgendeinen Zweifel, dass der zweite SS-Führer auf der Rampe der Dr. Capesius war?
Nein.
Dankeschön.
Capesius wird die Familie von Mauritius Berner ins Gas schicken. Im Auschwitz-Prozess leugnet Capesius das. Das Gericht wird ihn wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an mindestens 8000 Menschen zu 9 Jahren Zuchthaus verurteilen. Henry Ormond fragt sich in seinem Schlussplädoyer,
was für ein Mensch muss dieser Dr. Capesius sein, der, wissend, dass die von ihm durch eine Handbewegung nach links dirigierten, nur noch 1 bis 2 Stunden zu leben hatten? Die Familien seiner alten Bekannten und Geschäftsfreunde, ihre Frauen und Kinder mit einem freundlichen Lächeln und einigen beruhigenden, zuversichtlichen Worten in den Tod schickte. Wie viel Gefühlsroheit, welch teuflischer Sadismus, welch erbarmungsloser Zynismus gehören dazu, um sich so zu verhalten, wie dieser Unmensch es damals tat. Dabei hätte es ihn, den Hauptsturmführer der SS, buchstäblich nur ein Wort, einen Wink gekostet, um den wenigen, die gegenüber der Masse kaum ins Gewicht fielen, das Leben zu schenken. Dass er dies nicht nur nicht getan, sondern im Gegenteil mit falschen, lügnerischen Worten den Ahnungslosen das Besteigen des den Tod bedeutenden Lastwagens schmackhaft machte, ist so unfassbar, dass Ausdrücke wie teuflisch, diabolisch, satanisch viel zu schwach für ein solches Verhalten sind.
Während der Auschwitz-Prozess tagt, läuft auch ein Verfahren gegen Hermann Krummey und Otto Hunsche. Beide arbeiteten eng mit Adolf Eichmann zusammen, dem Organisator des Holocausts. Eichmann war im März 1944 mit einem Sondereinsatzkommando ins besetzte Ungarn nach Budapest geschickt worden, um die Deportation der Juden Ungarns nach Auschwitz zu organisieren. Krummey und Hunsche wird vorgeworfen, sie hätten den Transport von 437.000 Juden nach Auschwitz durchgeführt. Davon schickte die SS an der Rampe von Auschwitz gleich 300.000 in den Tod. Der Angeklagte Hermann Krummey, so kommt es ans Licht, war sogar der Stellvertreter von Adolf Eichmann. Das macht sich Ormond beim Prozess zunutze. Und er zeigt dem Gericht, dass Männer wie Grumay und Hunsche zur Verantwortung gezogen werden müssen, auch wenn sie nicht direkt an der Rampe die Menschen in den Tod schickten.
In den Fällen Eichmann, Krumrei, Hunsche und in vielen anderen, die die Gerichte bereits beschäftigt haben, derzeit beschäftigen und in Zukunft noch beschäftigen werden, haben wir den neuen Mördertyp vor uns, der seine eigenen Hände nicht beschmutzt, der den verwalteten Mord betreibt, auf den Knopf drückt und den bis ins Einzelne durchorganisierten Mordmechanismus damit in Bewegung setzt.
Dieser neue Mördertyp ist der Schreibtischmörder, den die Angeklagten als harmlos hinzustellen versuchen.
Was wollt ihr? Wir haben mit der Tötung der ungarischen Juden nichts zu tun gehabt. Wir haben nie einen Befehl zur Tötung der Juden gegeben. Wir haben auch niemals einen Juden mit eigener Hand getötet. Gewiss, meine Herren Angeklagten, das ist von ein bis zwei Ausnahmen abgesehen richtig. Diesen Teil der Mordaktion, den letzten Akt des Dramas, überließen sie den Schergen in Auschwitz.
Das Urteil im Grumay-Hunsche-Prozess fällt für Ormond und seinen Kollegen Rabe ernüchternd aus. Das Schwurgericht sieht in Hermann Grumay nur einen Gehilfen, keinen Mittäter, und verurteilt ihn zu 5 Jahren Zuchthaus. Otto Hunsche wird freigesprochen. In der ARD-Sendung Panorama vom 15. Februar 1965 äußert sich Henry Ormond öffentlich zu dem Urteil.
Wenn Sie mich fragen, ein Urteil, dass Eichmanns langjährigen Unrechtsberater aus subjektiven Gründen freispricht und dass Eichmanns Stellvertreter in Ungarn wegen Beihilfe zu 300.000 Morden mit einer Strafe belegt, die nur 2 Jahre über der Mindeststrafe für Beihilfe in einem einzigen Fall auszusprechen ist, ein solches Urteil ist in meinen Augen unmoralisch.
Ormond gibt nicht auf, fahndet nach neuen Zeugen. Doch das Urteil ist zunächst gefällt und wäre durch die bevorstehende Entscheidung des Bundesgerichtshofes rechtskräftig geworden. Durch Zufall findet Ormonds Kollege Christian Rabe einen Formfehler.
Die Geschworenen wurden in der falschen Reihenfolge einberufen. Ja? Ein Geschworener. Und das reichte. Und das hatte der Bundesgerichtshof kurze Zeit davor schon einmal entschieden. Und dieses Urteil kannte ich zufällig. Es war ein Glücksfall, ja.
Nur wegen eines Formfehlers hebt der Bundesgerichtshof das Urteil von 1965 auf. 3 Jahre später, 1968-69, wird gegen Grumay und Hunsche neu verhandelt. 107 Zeugen haben die Staatsanwaltschaft und Ormond ausfindig gemacht. Mit Erfolg. Am 29. August 1969 verurteilt das Schwurgericht beim Landgericht Frankfurt Hermann Grumay zu lebenslangem und Otto Hunsche zu 12 Jahren Zuchthaus. Henry Ormond könnte nun zufrieden sein und sich auf seinen Ruhestand vorbereiten. Doch die NS-Prozesse lassen ihn nicht los. Bis zu seinem Tod wird er weiter Anwalt der Opfer sein. Sein Sohn erinnert sich.
Er ist nicht in Ruhestand gegangen, wie ursprünglich geplant, was natürlich durchaus auch wirtschaftliche Gründe hatte. Er ist ja mit 71 gestorben. Er hatte 2 Jahre vorher einen Herzinfarkt schon. Er hat dann kürzer getreten, etwas weniger gemacht, aber er wollte immer noch, soweit es geht, weitermachen. Und er ist im Grunde genommen natürlich den Tod gestorben, den er sich gewünscht hat, nicht? Er hat davon gesprochen, in den Sielen zu sterben. Er wollte nicht dahinsiechen oder dement werden.
Und so kommt es.
Das war ein Wiedergutmachungsprozess beim Oberlandesgericht. Ich kenne nur den Bericht, dass also mein Vater sozusagen im Gerichtssaal leiser geworden ist, dann zusammengesunken. Und dann war es schnell zu Ende. Also man hat dann irgendwo noch einen Arzt geholt, aber das war schon zu spät.
Thomas Ormond erinnert sich heute sehr intensiv an seinen Vater. Er habe sich sehr früh für Israel eingesetzt, als einen Zufluchtsort für Juden. Ein Foto aus dem Jahre 1970, das lange auf dem Schreibtisch des Elternhauses stand, hält einen besonderen Moment fest.
Ja, also mein Vater ist da auf einem Empfang bei einem Besuch der israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir wohl gegeben wurde und wo ihr dann Leute vorgestellt worden sind aus der jüdischen Gemeinde hier oder die wichtig sind für die Sache des Staates Israel. Und da war mein Vater natürlich auch dabei. Er verbeugt sich ziemlich tief. Man sieht, dass es auch ein wichtiger Moment für ihn ist.
Mit 71 Jahren stirbt Henry Ormond.
Im Mai 1971. Sie hörten Anwalt der Opfer, der Jurist Henry Ormond und sein Sohn von Hans Rubinich. Eine Produktion aus dem Jahr 2015.